Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Inwieweit sind Menschen, die keine Behinderung haben, bereit, Wettkämpfe dieser Art, Paralympics, Special Olympics, Invictus Games, sich anzuschauen?
Auf dem Sportplatz ist es letztendlich völlig egal, woher du kommst, wer du bist, was du machst. Man ist schon sensibler geworden, was das Thema angeht, aber man hat auch noch einen langen Weg vor sich, um das Thema letztendlich richtig an die Gesellschaft heranzuführen.
Sportbusiness Kompakt, der Podcast der IST-Hochschule.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Sportbusiness und der Diskussion rund um all das, was im Sport sich bewegt. Mein Name ist Gerhard Nowak, Dekan hier an der IST-Hochschule. Mir gegenüber ist der liebe Lennart Warwick, Masterstudent im gleichnamigen Studiengang. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind total begeistert über eure Reaktion, entweder unter sport@ist.de oder ihr antwortet uns auf Instagram oder. Bitte weitermachen, wir machen es auch. Und wir starten wie immer mit dem Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Unser Blick auf die Sportbusiness-Woche.
Jawohl, und dann starte ich direkt mal. Erstmal hallo auch von meiner Seite. Ein Thema, was mich diese Woche beschäftigt hat, ist der SC Freiburg. Einfach, ich finde ihn sowieso ein cooler Club, aber die Schlagzeile ist, dass sie künftig im Europaparkstadion spielen werden. Viele haben es bestimmt mitbekommen, das hat ziemlich lange gedauert, dass das Stadion jetzt endlich fertig wurde. Irgendwelche Probleme waren dann noch mit Anwohnern und so weiter. Jetzt hat der Verein und der Europapark unter der Woche bekannt gegeben, dass das neue Namensrecht an den Europapark geht. Finde ich, ist ein super Beispiel. Ich verweise auch hier gerne an eine unserer ersten Folgen des Podcasts. Da haben wir auch mal über Namensrechte generell gesprochen. Und da haben wir einfach gesagt, was ist wichtig bei so einem Namenssponsoring? Europapark hat natürlich eine regionale Verbindung zum SC Freiburg, weil es in Rüst, glaube ich, liegt. Das ist ja wirklich direkt am Schwarzwald auch. Dann ist der Europapark auch schon seit, ich glaube, 3 Jahrzehnten sowieso Partner des SC Freiburg. Also da haben die beiden schon sowieso eine Verbindung miteinander, weshalb auch die Fans den Europapark sicherlich als Namenssponsor des Stadions akzeptieren werden. Über irgendwelche Zahlen hat der Verein und auch der Europapark leider keine Angaben gemacht. Das Schwarzwaldstadion lag meiner Meinung nach, glaube ich, bei 550.000 Euro im Jahr. Im Schnitt bekommt so ein Bundesliga-Verein für ein Namensrecht pro Jahr 2,4 Millionen, meine ich. Deswegen kann man auch ungefähr davon ausgehen, dass das in die Richtung geht.
Gerd. Und ich glaube, Lennart, dass die Fans das Stadion auch Europapark-Stadion nennen werden. Es gibt ja andere Beispiele, wo die Fans sagen, nee, Westfalenstadion bleibt Westfalenstadion oder so ähnlich. Aber Europapark und Freiburg, das ist ja in Nachbarschaft, wie du sagst, 40 Kilometer nördlich von Freiburg. Die sind eh schon Partner Deutschlands größter Freizeitpark, nicht? 20 Millionen Besucher pro Jahr, wenn kein Corona ist. Das passt einfach. Und ich glaube, die werden sich wunderbar befruchten mit besonderen Aktivitäten, entweder in Rust oder eben im Schwarzwaldstadion in Freiburg.
Definitiv. Und was natürlich auch noch ein Vorteil für diese Partnerschaft ist, ist, dass das Stadion halt auch nie einen anderen Namen hatte, weil es ja jetzt erst neu gebaut wurde. Und wenn man von Anfang an mit dem Namen daran geht, dann ist das, glaube ich, eine ganz coole Sache.
Genau. Eine andere coole Sache ist, dass der deutsche Leitindex, der sogenannte DAX, ja jetzt neu gemischt worden ist. Und da gab es jetzt 10 neue Aufsteiger in diesen 30er-Club beziehungsweise 40er-Club. Und einer von denen ist Puma. Und das finde ich insofern sehr, sehr, sehr wichtig, weil Adidas, würde ich mal sagen, war schon immer im DAX und jetzt kommt eben Puma hinzu. Nochmal zur Vergewisserung, die Mitgliedschaft im DAX richtet sich eben an dem Gesamtwert der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens. Und hinzu kommt, dass man sich eben gesagt hat, wir wollen keine Firmen mehr haben, die pleite machen oder defizitär sind. Man muss also, um diese Eintrittskarte in den DAX zu bekommen, muss man das 1G-Zertifikat nachweisen. Und das bedeutet, du musst Gewinne nachweisen. Das ist das eine. Puma ist also der zweite große Sportartikelhersteller, der im DAX drin ist. Und das zweite, was ich ganz wichtig finde, ist, seitdem jetzt diese Reform gegriffen hat, wird der DAX nicht mehr von der Industrie dominiert, sondern vom Gesundheitssektor. Und das ist für uns, für den Sportbusiness natürlich eine ganz tolle Nachricht, weil das spielt uns in die Karten, oder?
Definitiv. Vor allem, man muss ja da auch immer wieder berücksichtigen, die Wirtschaft, die Unternehmen, auch Puma und Adidas, sind natürlich auch von der Corona-Krise betroffen worden. Und dass trotzdem jetzt mit Puma so ein zweiter Sportartikelhersteller da aufsteigt, super Zeichen für den Sport und auch für das Unternehmen Puma. Die haben nicht so viel falsch gemacht anscheinend. Finde ich gut. Würde ich sagen, gehen wir direkt über zum Thema der Woche, oder?
Das Thema der Woche.
Genau, und das nehmen wir wieder aktuell. Wir haben es vor ein paar Wochen schon mit Olympia gemacht. Jetzt machen wir es mit den Paralympics, weil die jetzt auch vorbei sind. Und da haben wir gesagt, da passt einfach das Thema Inklusion im Sport richtig gut. Gerd, vielleicht einfach mal zu Beginn kurz die Erläuterung. Frage ich dich ja immer ganz gerne. Was muss man unter Inklusion im Sport eigentlich genau verstehen?
Ja, zum Klugwissen kommt das Wort natürlich aus im Lateinischen und heißt einbeziehen. Das heißt also, Inklusion heißt, man versucht, dass alle wo mitmachen können. Wir kommen gleich bestimmt auf das Thema Sport zu sprechen, aber Inklusion ist ja nicht etwas, was Sport immanent ist, sondern es gilt ja für die Weltgemeinschaft. Und das heißt, wenn alle mitmachen können, also wenn alle die gleiche Möglichkeit der Partizipation haben, egal vom Alter und von anderen Charakteristika, dann nennt man das Inklusion. Wenn man das also mit wenigen Worten beschreiben will, dann ist Inklusion die Wertschätzung der Vielfalt, wenn alle mitmachen können. Und die Entwicklung dazu ist, wenn man sich vorstellt, eine Gemeinschaft, sagen wir eine Stadt oder ein Land, und das lässt keine anderen Menschen zu. Stell dir das mal als Kreis vor und diese Gemeinschaft lebt in dem Kreis und außerhalb des Kreises sind andere Menschen. Dann nennt man das Exklusion. Wenn du bereit bist, diese Menschen zu berücksichtigen, du integrierst die, aber sind trotzdem nur Teil des Ganzen. Also so ähnlich wie Ghetto oder unter sich. Dann ist das Integration. Inklusion bedeutet, alle, jeder Einzelne ist Teil des Ganzen und darum geht es.
Das finde ich ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Vor allem, wenn wir jetzt mal den Sportbezug herstellen wollen, hat der Sport ja auch wirklich alle Möglichkeiten dazu, Inklusion richtig zu fördern, weil auf dem Sportplatz ist es letztendlich völlig egal, woher du kommst, wer du bist, was du machst, wie wohlhabend du bist, wie arm du bist, wie reich du bist. Das ist völlig egal. Im Sport geht es halt wirklich nur um die Leistung. Und jetzt, wenn wir mal versuchen, den Bezug zu den Paralympics zu bekommen, da geht es natürlich um Menschen mit Behinderung. Das ist ja nochmal quasi nur eine Form der Inklusion. Ist ja nicht, Inklusion geht ja nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern das ist ja nur eine Form. Und da ist halt die Frage, wird Inklusion im Sport generell, wenn wir mal auf Menschen mit Behinderung gehen, wird das genug gefördert und auch ausreichend ja, unterstützt vom Staat oder von der Sportförderung?
Genau. Und von Seiten des Sports haben wir die Dachorganisation, den Deutschen Olympischen Sportbund, DOSB. Der hat schon 2013, also vor gut fast 10 Jahren, sagen wir mal, ein Positionspapier erarbeitet. Das hieß Inklusion leben. Und das ist immer weiter entwickelt worden. Und am Ende des Tages wird es jetzt im nächsten Jahr durch die Führungsakademie des DOSB sogar eine Qualifikation geben, wo man eben das Thema Event, inklusive Events umsetzt. Und das Dolle an diesem Förderprogramm des DOSB finde ich, dass sie zusammen mit dem Arbeitsministerium, Minister Heil, hat dort einige Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das heißt, Menschen mit einer Behinderung bekommen in einer Sportorganisation einen bezahlten Arbeitsplatz und lassen sich durch die Führungsakademie qualifizieren, wie man inklusive Events umsetzt. Und das finde ich ein gutes Beispiel, dass man da vorangeht.
Wenn du jetzt gerade so von inklusiven Events sprichst, dann fällt mir ein, klar, man denkt jetzt bei Inklusion im Sport an die Leute, die dann auch den Sport betreiben oder in dem Sportverein arbeiten. Aber eigentlich kann man auch darüber nachdenken, da geht es ja auch um die Zuschauer oder nicht. Zum Beispiel meine ich jetzt so Barrierefreiheit und freie Sichtplatz für Menschen im Rollstuhl oder was auch immer. Das ist ja auch ein Thema, was Inklusion im Sport beschäftigt, oder sehe ich das falsch?
Absolut richtig, Lennart, denn im Grunde ist jeder Mensch, du und ich, alle anderen auch förderbedürftig. Ich habe eine Brille, du auch, manche sind alt, manche brauchen irgendwelche andere Hilfen. Also insofern ist Inklusion nicht mehr etwas, was mit Menschen mit Behinderung, eigentlich ist jeder irgendwie in einer Form behindert. Ne? Und deshalb haben wir wirklich zwei Dinge. Einmal brauchen wir die Möglichkeit, dass Menschen, die eine Behinderung haben, an Events teilnehmen oder an Sport teilnehmen, wo Menschen aktiv sind, die keine Behinderung haben und umgekehrt. Deshalb ist also zum Beispiel das Radio beim Fußball, ne, dass also Blinde im Stadion die Atmosphäre mitbekommen und dann durch das, ich weiß gar nicht genau, wie es genannt wird, Bundesliga-Radio oder so ähnlich.
Irgendwie sowas, ne, ja.
Das mitbekommen, das ist das eine. Das andere aber ist eben, inwieweit sind Menschen, die keine Behinderung haben, bereit, Wettkämpfe dieser Art, Paralympics, Special Olympics, Invictus Games sich anzuschauen.
Definitiv. Mir fällt gerade ein ganz cooler Satz ein, den du vor ein paar Wochen irgendwann mal gesagt hast. Da geht es dann auch um, also nicht während des Podcasts, sondern im Büro, ne? Ein paar Insights bringe ich hier jetzt auch mal rein. Da geht es dann um die Sportler und du hast gesagt, wir Menschen müssen einfach lernen, nicht zu sagen, der hat diese Leistung trotz seiner Behinderung geschafft, sondern der hat die Leistung halt geschafft. Und das große Problem daran ist, dass zum Beispiel jetzt Olympiastarter, die halt sportlich aktiv sind, ohne eine körperliche Behinderung zu haben, die können gar nicht einschätzen, was dieser Mensch, der halt wirklich irgendwo eingeschränkt ist, geleistet hat, weil du kannst dich nicht vergleichen. Du kannst sagen, okay, wenn Usain Bolt 100 Meter in der und der Zeit rennt, sagst du, boah, das ist aber schnell, das schaffe ich nur in der und der Zeit. Wenn du aber nicht die gleiche körperliche Einschränkung hast wie der paralympische Athlet, kannst du die Leistung gar nicht richtig einschätzen.
Das ist echt eine Hürde. Das ist echt eine Hürde. Hinzu kommt ja, dass wir bei den Paralympics viel zu viele Klassifizierungen haben. Also wir haben 10 Grundklassifizierungen von Amputation bis geistiger Behinderung. Ja? Und allein in der Leichtathletik gibt es daraus abgeleitet mehr als 50 verschiedene Klassifizierungen. Da blicken teilweise die Athleten nicht mehr durch, die teilweise auch vor dem Wettkampf neu einsortiert werden. Das ist ein ganz großes Problem. Und in der Tat, ne, das 6-0 der Fußball-Nationalmannschaft, da wissen wir alle wie und wo und was, weil wir da selber irgendwie mitgespielt haben. Aber mit einem Tischtennisschläger im Mund Tischtennis zu spielen, ne, oder Basketball aus dem Rollstuhl, da haben wir keine Erfahrung. Da können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Und das ist die große Aufgabe, die wir leisten sollten als Gesellschaft, als Sportgemeinschaft, dort mehr Verständnis zu bekommen untereinander.
Ich würde mal ganz gerne ein paar Zahlen zur Inklusion generell im Sport nennen, jetzt mal unabhängig von den Paralympics. Und zwar merkt man, okay, man versucht das weiterhin zu fördern. Der Deutsche Olympische Sportbund zum Beispiel hat sich mit der Aktion Mensch partnerschaftlich für Inklusion im Sport durch bestimmte Förderungen in einer Höhe von 5 Millionen Euro engagiert. Das ist schon eine ordentliche Summe, finde ich. Kann man auf jeden Fall mal loben. Weil welche Zahl mir noch nicht so gut gefällt, ist, dass nur 35% aller Vereine in Deutschland inklusiv arbeiten, also aktiv inklusiv. Es spielt mir wieder so ein bisschen von letzter Woche dieser CSR-Gedanke im Hinterkopf. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, warum sind es nur 35%? Eigentlich könnte es jeder Verein auf irgendeine Art und Weise machen. Da würde ich mir wünschen, dass die Zahl da auf jeden Fall irgendwann hochgeht. Und nur damit man mal ungefähr so eine Zahl hat, wie der Anteil der Menschen mit Behinderungen im Sport ist, das sind nur 2,4%, ist die Frage, ob es wirklich so wenige Menschen gibt, die eine Behinderung haben und den Sport betreiben wollen, oder ob es wirklich an dem mangelnden Angebot liegt und die Menschen, die körperlich eingeschränkt sind, sich dann auch nicht trauen und auf die Sportvereine zu.
Also die Zahl deutet ja eindeutig darauf hin, dass es unterrepräsentiert ist. Ne? Also bei insgesamt 27 Millionen Mitgliedern, die im DOSB organisiert sind, 2,4% Menschen mit einer Behinderung im organisierten Sport, das ist absolut zu wenig. Das weiß der DOSB auch und das wissen auch die Organisationen. Man muss eben jetzt versuchen, das zu verändern. Erleben wir übrigens auch im Medaillenspiegel. Ich will ihn nicht als Gradmesser nehmen, das funktioniert sowieso nicht. Aber wir können sehr wohl feststellen, dass China mit über 200 Medaillen bei den Paralympics und auch die russischen Starter und dergleichen weit vorne stehen. Und möglicherweise ist das Engagement für Menschen mit einer Benachteiligung, Behinderung politisch vielleicht sogar stärker zu nutzen als eben die Olympischen Spiele, wo es nur um das Thema Leistung und Erfolg und Demonstration von Potenz geht. Da müssen wir also aufpassen. Andere Länder haben das für sich erkannt, ziehen an uns vorbei. Wir sind nicht mehr in den Top 10 der Paralympics. Aber da muss man eben gucken, dass man verloren gegangenen Boden wieder aufholt.
Definitiv. Wenn du jetzt schon beim Thema Paralympics bist, dann habe ich da auch noch ein paar interessante Zahlen, was auch die Förderung angeht, wo man vielleicht dann auch nochmal wieder mehr fördern könnte, um halt diesen, ja, um vielleicht auch wieder unter die Top 10 zu kommen, was politisch, wie du schon sagst, auch für die Nation oder für Deutschland gut wäre. Und zwar gab es für die paralympischen Athleten eine Prämie rund um die 500.000 Euro. Und zwar, wenn jemand Gold bekommen hat, 20.000, Silber 15.000 und Bronze 10.000 Euro. Im Vergleich bei den Olympiastartern lag die Prämie bei ungefähr 1,35 Millionen, also mehr als doppelt, fast sogar dreifach so viel. Und die Förderung unmittelbar in der Turniervorbereitung bei den paralympischen Athleten lag bei 1,1 Millionen Euro. Mhm. Die komplette Ausbildung, man sagt da ungefähr, das ist meistens um die 7 Jahre, da liegt die Förderung bei ca. 6,5 Millionen Euro der Stiftung Deutsche Sporthilfe. Gerd, was können wir mit den Zahlen anfangen? Sind das gute Zahlen, sind das schlechte Zahlen?
Es sind auf jeden Fall gute Zahlen, insofern, als dass wir uns wieder verneigen können vor der Stiftung Deutsche Sporthilfe, die ja von Josef Neckermann mal gegründet worden ist. Der Bettler der Nation hieß es und heute wird man sagen, es ist eine der Stützen des Sports. Sporthilfe hat jeden Athleten der Paralympik gefördert, also nicht irgendwie selektiv. Also alle Athleten wurden gefördert, finde ich super. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, warum haben die Plätze 4 bis 8 nichts bekommen, wie bei den Olympischen Spielen. Egal, wichtig ist nur, dass dieselbe Prämie für Gold, Silber und Bronze vergeben worden ist. 20, 15, 10.000 Euro. Und dass man eben einen langen Zeitraum, du hast die 7 Jahre angesprochen, also man hat da auch einen langen Atem und weiß, dass da Förderung genauso notwendig ist wie bei Menschen ohne Behinderung. Deshalb vielen Dank, Deutsche Sporthilfe.
Ja, definitiv kann man.
Kann man übrigens Pate werden und jeden Monat, ich glaube, so viel Geld geben, wie man will, um eben künftig auch diese Organisation zu unterstützen.
Sehr cool, also kann man selber als normaler Bürger, sage ich mal, auch irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Guter Hinweis an dieser Stelle. Was mich noch interessieren würde, hast du irgendwie eine Idee, wie man es schaffen könnte, diesen Ausgleich wieder zu China oder was auch immer zu bekommen, indem man halt noch mehr Geld reinsteckt? Oder muss man das anders aktivieren? Muss man zu den Vereinen gehen und sagen, hey, versucht mal mehr inklusiv zu arbeiten, geht in die Kindergärten, in die Schulen, wo auch junge Kinder schon mit Einschränkungen sind und versucht die zu aktivieren? Oder was für Möglichkeiten könnte man da haben, um halt wirklich die Zahlen zu verbessern und mehr Menschen als nur 2,4% im Sport zu haben?
Also es ist immer eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es ist nicht nur eine Aufgabe des Sports. Du hast den Kindergarten angesprochen, der hat ja nicht direkt mit Sport zu tun. Mein Enkelkind ist auch in einem integrativen Kindergarten. Da gibt es also auch Kinder im gleichen Alter wie meine Enkeltochter, die sind schwerstbehindert. Und das nimmt aber meine Enkeltochter gar nicht so wahr. Das heißt, also Kinder sind da völlig, sagen wir mal, unbefangen. Ja? Und da würde ich sagen, sollte man anfangen. Also wirklich im Kleinkindesalter bis hin zum Schulalter, da versuchen inklusiv unterwegs zu sein. Beim Sport selber kommen jetzt solche Aktionen, wie ich sie erwähnt habe. Das Thema Event ist wichtig. Wir haben bei den Paralympics gute Einschaltquoten gehabt, also knapp unter 1 Million. Aber das ist wirklich eine gute Zahl. Das heißt, das Interesse ist da, die Wertschätzung ist da. Und jetzt muss man eben versuchen, das eben mit Projekten, die 20 Projekte, die du vorhin erwähnt hast, mit der Fördersumme von, wie viel war das noch gewesen? 5 Millionen Euro, genau. Und auf der anderen Seite eben diese Qualifikation zu inklusiven Events. Ich glaube, es geht wirklich über das Erlebnis von klar definierten Terminen. Also nicht über das ganze Jahr bezogen, sondern eben punktuelle Highlights zu setzen.
Was ich meine, du hättest mir auch irgendwann mal gesagt, die Paralympics, warum die eigentlich eingeschafft wurden, das war auch für Soldaten, die aus dem Krieg verletzt zurückkamen.
Es war eigentlich aus dem versehrten Sport kommt das.
Versehrten Sport, okay. Ja,
und von daher war das eben wirklich Menschen und dann vorrangig eben Männer im Krieg, die dann dort eine hauptsächliche Amputation erlebt haben. Übrigens gibt es die Paralympics auch erst seit 1960. Das heißt also auch die Geschichte ist nicht so lang wie 1896 Athen. Deshalb muss man der Sache auch etwas Zeit geben. Aber ich glaube, die Dynamik nimmt mehr zu als jetzt die Olympischen Spiele, die jetzt nach über 100 Jahren den vierten Wert gemeinsam für sich erkannt haben. Und dieses gemeinsam wäre ja Inklusion. Alle haben die gleiche Rechte der Partizipation. Ist übrigens nach der UN auch ein Grundrecht der Völkergemeinschaft.
Also kann man sagen, so langsam verstehen die Menschen, dass man diese inklusive Arbeit im Sport definitiv weiter fördern sollte. Und ja, wie du schon sagst, die Dynamik ist eine ganz andere und man kann hoffen, dass das in den nächsten Jahren besser und mehr gefördert wird. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss würden wir wieder die drei klassischen Fragen an Gerhard stellen.
Drei Fragen an Gerhard.
So, ich hoffe, du bist bereit. Ich habe letzte Woche noch in Erinnerung.
Nicht lassen,
ja, ich habe letzte Woche noch in Erinnerung, hast du gesagt, du hast ein bisschen Angst vor meinen Fragen, ne? Ich habe versucht, relativ freundlich zu bleiben.
Okay.
Ich kann mir fast schon denken, weil du es gerade leicht angesprochen hast, welche paralympische Sportart beeindruckt dich denn am meisten? Kann man das überhaupt so sagen oder gibt es da was?
Was denkst du, was ich antworte jetzt?
Ich habe jetzt eventuell Tischtennis mit dem Mund im Kopf.
Das okay. Also, nee, das ist es eigentlich nicht. Also, was mich am meisten beeindruckt hat, ist eben der Wille zur Leistung. Ne? Also, Leistung ist wichtig. Also, man nimmt nicht nur teil, weil man eben teilnimmt, sondern der Wille zur Leistung. Und insofern würde ich sagen, ist eher Idina Müller, ne? Kanusprint Gold, für mich ein olympischer Moment, ein paralympischer Moment. Sie hat ja Gold gewonnen. Das Besondere an ihr ist, sie hat einen kleinen 2-jährigen Sohn, Liam, den stillt sie auch noch. Und der durfte aber nicht mit ins olympische Dorf. Es war sowieso riesenkomplexe Schwierigkeiten, den überhaupt mitzubekommen. Und so hat sie mit ihrem Lebensgefährten und dem Sohnemann eben außerhalb des olympischen Dorfes gewohnt. Und als dann das Sprintgold gewesen ist, hat sie noch im Boot sitzend von ihrem Sohn ein Küsschen bekommen und hat gesagt, das war der wichtigste Moment. Kriege ich wieder eine Gänsehaut, finde ich ganz prima. Ein anderer toller Moment war von der Eula Pereira Semedo, die kommt aus Kap Verde, ist blind und hat im 200-Meter-Sprint keine Medaille gewonnen, aber einen Heiratsantrag, denn ihr Begleitläufer hat ihr vor versammelter Mannschaft im Stadion einen Antrag gemacht und sie hat auch Ja gesagt. Das finde ich toll. Wir haben, glaube ich, viel mehr Geschichten, viel mehr persönliche Stories gehört als bei den Olympischen Spielen. Hier waren wirklich Menschen am Werk. Vielleicht habe ich noch ein drittes Beispiel, fällt mir gerade ein. Silvia Tauber im Fechten. Wobei ich vergessen habe, bei der Edina Müller ist es ja so, die war erst Rollstuhl, Basketball, Goldmedaillengewinnerin, hat dann umgesattelt auf Kanu und hat das geschafft, in einer anderen Disziplin nochmal Gold zu gewinnen. Finde ich toll. Aber zurück zu Silvia Tauber, Rollstuhlfahrerin. Und die musste beim Fechten kurz vor dem Wettkampf von ihrem Alltagsrollstuhl in den Fechtrollstuhl wechseln, auch im Callroom, obwohl sie das gar nicht gewohnt war. Und auf dem Weg von dem Callroom zur Planche ist sie gestürzt, hat einen spastischen Anfall erlebt, war auch nicht mehr sozusagen wettkampffähig und musste dann im Krankenhaus mit weiteren Spasten dort entsprechend behandelt werden. Also ganz, ganz, ganz furchtbar, dass auch teilweise die Organisatoren und Wettkampfrichter mit den Athleten nicht immer ganz sauber umgegangen sind. Also das sind so drei Momente, wo ich sage, Highlight und teilweise auch nicht unbedingt positive Erlebnisse.
Aber vor allem auch spielt da die Symbolik eine Riesenrolle, wie du schon angesprochen hast, ne? Finde ich gut. Man sieht auf jeden Fall, dass du gut in dem Thema drin bist, weil ich habe dich nach einer gefragt und du antwortest direkt mit rein. Aber okay. Zweite Frage. Werden paralympische Leistungen deiner Meinung nach hoch genug gewertschätzt oder eingeschätzt?
Nein, ich glaube, es geht auch nicht. Wir haben es gerade kurz diskutiert mit dem Tischtennisspieler mit dem Schläger im Mund oder eben jemand, der eben eine geistige Behinderung hat. Wir können das nicht nachvollziehen. Und deshalb glaube ich, die Wertschätzung muss kommen, aber sie wird nur dann kommen, wenn wir von Menschen, die keine Behinderung haben, mehr zu Events gehen, die eben mit Behinderten zu tun haben.
Also muss man das auch aktiv von den Verbänden erwarten, dass die uns da ein bisschen besser aufklären, um das besser wertzuschätzen.
Ja.
Und die letzte Frage, wo liegt denn die Grenze zwischen einem paralympischen und einem olympischen Athleten? Oder kann es überhaupt eine klare Grenze geben? Du hast gerade schon gesagt, es gibt so auch viele Abstufungen. Kann man da irgendwie sagen, okay, ab dann musst du bei den Paralympics, ab dann darfst du bei den bei Olympia mitspielen? Ich glaube, da gab es sogar eine Diskussion dieses Jahr, dass ein Athlet...
Markus Rehm, ja.
Genau, ja.
Also die Grenze ist in der Tat dann gegeben, wenn die Athleten einmal den Missbrauch des Sports betreiben, ne? Korruption, Bestechung, Doping, all diese Dinge. Das andere ist aber, glaube ich, wirklich, es sind zu viele Klassifizierungen. Also wenn wir über das Thema Schwimmen beispielsweise nachdenken, da gibt es sogar auch eine Abstufung, wie du im Wasser liegst, also wie viel Grad Abweichung du zur Wasseroberfläche hast. Das ist einfach zu viel. Bei den Olympischen Spielen, da hast du 100 Meter und dann geht's los. Natürlich haben wir in den Kampfsportarten, Boxen, Ringen, Judo, Gewichtsklassen, okay, aber wenn jemand einen 2 Meter langen Arm hat, dann ist er im Boxen, trotz dass er in der gleichen Gewichtsklasse ist, bevorteilt. Und das ist eine einfache Grenze. Im Bereich des paralympischen Sports gibt es einfach zu viele Klassifizierungen und die sind möglicherweise berechtigt, aber es sind zu viele und damit wird es unübersichtlich. Und die Schlussfeier der Paralympics, die hießen ja auch harmonische Kakophonie, ja, also Vielstimmigkeit, aber nicht Harmonie, sondern Vielstimmigkeit.
Okay, also kann man so ein bisschen, wenn man das Thema Inklusion, Paralympics zusammenfassen will, sagen, man hat oder man ist schon sensibler geworden, was das Thema angeht, aber man hat auch noch einen langen Weg vor sich, um das Thema letztendlich richtig an die Gesellschaft heranzuführen.
Finde ich ein gutes Fazit.
Ja, sehr gut. Und mit dem Fazit würden wir uns dann auch für heute, denke ich, verabschieden. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Spannendes Thema. Wieder der Hinweis, abonniert uns gerne, bewertet uns, schreibt uns weiterhin fleißig an sport@ist.de oder über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, wo auch immer. Gerne auch weitere Themenvorschläge, falls ihr sagt, boah, das interessiert mich mega, da würde ich mal gerne irgendwie Lennarts und Gerhards Meinung zu hören. Also bleibt fleißig dran, schreibt uns und wir hoffen, ihr seid in der nächsten Woche wieder dabei.
Macht's gut.
Bis dann. Ciao.
Wieder live. frei von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt lossprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.